Hi, ich bin Beri und in dieser Folge spreche ich mit Christian Mapala über Diversity Management im Wandel. Wir reden über seine persönliche Reise, systemische Barrieren, was Organisationen heute brauchen und warum Diversity-Arbeit nie fertig ist, sondern uns alle ständig herausfordert und verändert.
Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Leute, ich glaube es nicht zu sagen, aber es ist der Tag gekommen, wo ich sagen muss, Mimi ist diesmal leider nicht dabei. Sie hält im Hintergrund alles am Laufen und gönnt sich eine wohlverdiente Pause. Umso mehr freue ich mich, dass Christian heute da ist. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbequem. Erzähl doch mal, also wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin auf der einen Seite sozusagen am Verlassen von dem, was ich bislang, wir reden ja über Diversity und vielleicht auch über die Diversity Academy.
Verlässt du das Diversity Management und gehst jetzt rüber zu Sales und zu Krypto?
Okay, das mache ich sowieso nebenbei. Nein. Das weißt du ja, wir haben gerade, eine Transformation vom Geschäftsmodell. Der Businessplan ist am Sonntag fertig geworden. Und das ist jetzt, Dankeschön, das ist so ein jetzt Aufbruchstimmung, da jetzt nochmal im Netzwerk Stakeholder zu identifizieren, die diesen Weg einfach mitbegleiten wollen. Hm. Und Diversity, ich sag mal, aus einer anderen Perspektive heraus bearbeiten wollen.
Hm. So. Ja, genau. Bleibt spannend auf jeden Fall. Ne? Wir werden einiges hören. Als gute Hostin stellt man natürlich auch seine Gäste vor und das vielleicht am Anfang.
Okay.
Also Christian und ich kennen uns indirekt locker seit fast 2 Jahren. Ich kenne nämlich die Diversity Academy dadurch, dass ich auf dem Event von Esma Gamgami und Esma Elidrissi war und auf der Bühne ein ehemaliger nicht Mitarbeiter, aber auch, genau, der war auf der Bühne, Maike Birnbaum, und hat dann halt ein bisschen aus der Diversity Academy Sicht gesprochen. Und ich war so direkt so, geil, richtig cooles Unternehmen. Unsere heutige Folge dreht sich auch ein bisschen so um Diversity-Arbeit, Diversity-Backlash. Ich kann das Wort übrigens nicht mehr hören. Mhm. Und auch die Anfänge, weil ich weiß nicht, wie viele Jahre Christian und ich uns trennen. Ich glaube, wir sind noch in derselben Generation. Bist du ein Millennial, Christian?
Hey, wenn du weißt, wie alt ich bin, willst du nicht mehr mit mir reden.
Aber wir sind doch in derselben Generation noch, oder?
Ja, ich sag dir, ich bin 67 geboren.
Nein.
Doch.
Ich dachte, du wärst ein Millennial.
Hey.
Hast dich aber, also dafür haben wir aber ziemlich viele Interessensüberschneidungen.
Ja, das kann gut sein.
Das ist ja cool. Also entweder bin ich sehr stereotypisch eine alte Seele, du bist jung geblieben. Nichtsdestotrotz macht das ja das noch viel interessanter, weil wir sind der beste Beweis dafür, dass generationsübergreifendes Arbeiten ja total gut funktioniert und wir uns nicht immer hier altersdiskriminierend verhalten müssen. Also cool, Christian, 67. Also ich habe nicht so viele Gemeinsamkeiten mit meiner Mutter wie mit dir.
Ja, okay, da sagen. Dazu sage ich nichts.
Ja, ich glaube, das liegt am besten daran, die kommt aus einer anderen Kultur, okay? Also to be fair, genau, also wir sind ja beide aus Deutschland, da macht das nochmal einen Unterschied. Genau. Ich werde jetzt ganz leicht mit so Fragen anfangen, Christian, ja, aber wir brauchen uns auch nicht komplett an den Fragen festhalten, weil das ist ein ganz dynamisches Gespräch und ich glaube, wir werden auf einige Sachen kommen. Ich habe immer noch kein Lied, was du erraten musst, aber ich werde auf eins kommen. Ich glaube, es entwickelt sich mit der Folge. Deswegen, wenn ich mal abgelenkt bin zwischendurch, dann ist das mit meinem Gehirn dann so verarbeitet, was du sagst.
Ja.
Genau. Christian, teil mir gerne, wie hat so die persönliche Reise in die Diversity-Arbeit begonnen? Gab es Schlüsselmomente, Erfahrungen, die dich dafür sensibilisiert oder motiviert haben?
Ja, also du weißt ja jetzt, in welchem Jahr ich geboren bin.
Ja.
Und ich glaube, die Themen, die haben sich im Laufe meiner Biografie einfach aufgebaut. Das ist jetzt nicht so, okay, das war von Anfang an meine Überzeugung und dann kommt dann Diversity Management raus, sondern Arbeitermilieu, das ist so, wo ich verortet bin.
Darf ich fragen, aus welcher Stadt du kommst?
Wiesbaden.
Wiesbaden.
Ja, also Wiesbaden hat viele Facetten, ist aber nur, glaube ich, mit 1, 2 Facetten bekannt. Aber es hat Industrie.
Okay.
Ich komme aus einem Vorort, wo Industrie stattgefunden hat.
Okay.
Das war die erste Einwanderungsgeneration. Deren Kinder waren meine Kumpels.
Ja,
so.
verstehe.
Ich komme in die Disco rein, meine Kumpels nicht.
Ja.
So, das sind so die ersten Erfahrungen, die dazu beigetragen haben, sich später im Leben mit Diversity Management zu beschäftigen. Bildzeitung, ja, war so ein ganz starkes Medium in diesem Milieu. Und ich fand es immer zum Kotzen. Und wenn wir über Identität reden, ich wollte nie Deutsch sein.
Verstehe, das ist ja richtig spannend.
Ja.
Ich werde jetzt eine Frage stellen, wo ich denke, ich darf die Frage stellen. Also du kannst auch sagen, Veri, sei leise, und die Frage stellt man nicht. Aber dein Nachname ist ja Mapalla.
Ja,
jetzt
genau.
Weiß ich nicht, ob du den Nachnamen von deiner Partnerin angenommen hast oder ob das ein ursprünglicher Nachname ist. Und der klingt für mich jetzt nicht typisch deutsch, deswegen hatte ich
ja.
die Frage.
Ja, also mein Geburtsname ist ein anderer, der ist so typisch deutsch,
ja.
Bayerisch, österreichisch. Und mit einer Ehe vor meiner jetzigen hatte ich die Gelegenheit, diese identitätsstiftende, also ich habe mich sowieso über einen Vornamen identifiziert, und Mapalla passt so viel besser zu mir.
Das klingt auch sehr, sehr cool. Also ich finde Mapalla, ja, den Nachnamen cool, auch wenn ich mich immer wieder vertippe und gucken muss, wo, ob es
ja.
Doppel-P oder Doppel-L ist.
2P, 1L.
Das muss ich mir echt merken, 2P, 1L.
Ja, genau. Das war für mich so die Gelegenheit, also den Namen habe ich 96 bekommen dürfen. Und der kommt aus den Philippinen.
Ah, okay, sehr spannend.
Ja, kolonial natürlich dorthin getragen.
Ja.
Und dann wieder zurück.
Darf ich fragen, ob das Portugiesisch ist?
Ja, also die Philippinen waren ja nur 300 Jahre eine Kolonie von Spanien.
Ja.
Trotzdem gibt es also linguistisch keine Lautverdopplung. Also dieses Doppel-P ist eher eine Ausnahme. Viele Mapallas haben nur ein P anstatt zwei. Wie das gekommen ist? Also ich habe es versucht zu recherchieren. Ich habe nicht wirklich mit dem Ergebnis versehen. Ja. Also Spanisch, Italienisch könnten die Ursprünge sein.
Okay.
Ja.
Richtig krass, dass du das erzählt hast mit deinen Freunden und der Disco.
Ja.
Jetzt, wo ich über 30 bin, ich bei meiner Mutter wohne und so weiter, kann ich ja auch über meine Disco-Erlebnisse reden.
Mhm.
Und ich war so, also ich habe ja angefangen, in Disco, also Disco und Ähnliches zu gehen. 2010, da war ich halt 16, beziehungsweise 2012 dann und so weiter. Und als ich mal, ich war dann über 18 auf jeden Fall, in eine Disco in Dortmund gegangen bin. Die nennt sich Rush Hour. Das ist eine russische Diskothek. Die hat mehrere Flows. Da läuft halt russische Musik, Hip-Hop und dann in einem anderen Flow, Floor noch quasi so Charts. Ich habe die, also bin ich hingegangen, weil ich die Diskothek halt von der Aufteilung her sehr gefeiert habe und die relativ groß war. Hatte ich so mehrere nahöstlich gelesene Jungs hinter mir, und die hatten dann auch mich und meine zwei Freundinnen gefragt, ob sie mit uns reinkommen dürfen, weil sie sonst nicht reinkommen. Und die waren so gut gekleidet im Vergleich zu den anderen. Die waren so freundlich, die waren so höflich, die haben so höflich gefragt. Natürlich, ich mit 18, ne, habe auch, ich glaube, ich hatte weniger Vorurteile, als ich 18 war, um ehrlich zu sein, weil ich auch direkt sehr klar konnte gerne mit rein, gar kein Problem. Und als sie reingegangen sind, haben sie uns auch in Ruhe gelassen. Also richtig schade, ne? Guck mal, du hast von, keine Ahnung wann geredet, ich rede vor 15 Jahren, ich bin mir sicher, es ist noch nicht vorbei. Und es nervt mich halt tierisch. Es gibt auch eine Serie, die, oder so eine Show, die ist, glaube ich, in der ZDF-Mediathek, die heißt Uncivilized. Da gab es auch eine Folge, wo die Jungs nicht in den Club reingekommen sind. Das war richtig spannend.
Ja, aber das war sozusagen der erste Baustein.
Ja.
Also quasi mein soziales Setting in diesem Milieu. Diese, ich sag mal, Disco-Erfahrung mit meinen Kumpels. Und dann ein ganz wesentlicher Baustein war, ich habe fast 20 Jahre für die Lufthansa gearbeitet im Trainings- und Ausbildungsmanagement und war weltweit für die Lufthansa tätig.
Ja.
Und habe da sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, kannte aber keine Theorien und Modelle dazu. Die kamen früher anderes Wording, man hat interkulturelle Kompetenz vor, keine Ahnung, 20 Jahren gefeiert. So, das ist irgendwie kein Begriff, den man heute mehr verwenden würde. Aber so, ich habe halt gemerkt, dass ich mit bestimmten Verhaltensweisen bei den Locals, also ich war auf jedem Kontinent außer Australien in unterschiedlichen Zeiträumen und habe ausschließlich mit Locals zusammengearbeitet und habe immer so die Gratwanderung gehabt, okay, ich muss meinen Auftrag erfüllen. So, da hast du harte Kennzahlen hinten dran.
Was war denn genau deine Rolle damals?
Ja, also ich war Trainer, zum einen Fachtrainer, aber auch bestimmte, also ich komme vom Check-in, ich habe damals quasi das als Aushilfejob begonnen bei der Lufthansa und irgendwann im sechsten Jahr dann mich auf eine Trainerstelle beworben, die habe ich bekommen und ich habe ganz viele Entwicklungspfade dann innerhalb der Lufthansa genommen und später ging es dann auch um quasi Fusionierung von Abteilungen oder deren Trennung, Führungskräftetrainings, habe dann unterschiedliche Themen besetzt innerhalb meiner Trainerrolle.
Mhm.
Genau, aber die Erfahrung mit den Locals, das war, glaube ich, so das, was mich nachhaltig geprägt hatte. Also ich habe immer einen Weg gefunden und da stand eben nicht im Handbuch drin und da stand auch, bei der Lufthansa gibt es für die Crew immer so kulturelle Do's and Don'ts.
So wie so ein Code of Conduct?
Ja, genau. Mhm. Also so, was darfst du in dem Land machen
Richtig
und
cool.
nicht machen? Ja, wobei, ich sehe das sehr ambivalent, mhm. weil dieses Do's and Don'ts, ich war dann mal in Indonesien und da hat mir der Concierge die Visitenkarte mit zwei Händen zurückgegeben. Und ich dachte, what is it? Also was machst du da gerade mit mir? Und er erzählt mir, dass das in Deutschland so sei, dass man sich mit zwei Händen die Visitenkarte übergibt. Ja,
nee,
also so als Geste der Höflichkeit. Ganz ehrlich,
also was
meine
ich kenne ist, wenn man so einschickt, dann macht man manchmal nochmal einen drauf, wenn man aber wirklich
ja.
so voll happy ist. Aber das in meinen 31 Jahren auf dieser Erde fast, ist das mir noch nicht passiert. Ich habe es aber mal gesehen.
Ja, also klar, es gibt im chinesischen Raum, im japanischen Raum diese Geste der Höflichkeit,
okay.
dass du mit zwei Händen, weil mit einer Hand das zu übergeben, ist respektlos. Mhm. So. Und da war meine Interpretation, irgendeinen deutschen Dude, der so ein interkulturelles Training durchlaufen hatte
ja.
und dachte, okay, China, Japan, egal, Indonesien, ich mach das jetzt und hat diesen Concierge quasi geimpft
mhm.
und der wiederum hat was dazugelernt und dann mir diese Visitenkarte mit zwei Händen übergeben.
Das ist richtig
also,
witzig.
Ja, ein bisschen schräg auch,
ja.
aber so tragen sich unterschiedliche Team global dann
ja.
Naja, weiter.
Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man es natürlich immer wieder updatet. Ne? Also es dürfen jetzt nicht so, also das Land ändert
ja.
sich ja. Ne? Also das kannst
ja.
du, siehst
also,
du.
Lass mich einen
ja.
Übertrag machen. Hey, mit Pronomen oder Anreden. Ja, das sind wir ja heute. Und da würden wir ja fragen, wie willst du angeredet werden? Oder was sind deine Pronomen?
Ja. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Genau, du, ich habe eine Frage. Also du hast jetzt diese Erfahrung gesammelt, ne, warst aber bei der Lufthansa tätig. Wie kam es in die ersten Schritte in dem Bereich? Also was ist so
ja,
gemacht?
Also über interkulturelle Trainings.
Okay.
So, also du hast in der Laune 100 Nationalitäten.
Mhm.
Also wie kannst du einen kundenfreundlichen Service leisten, wenn dir jetzt ein japanischer Kunde in der einen Minute vorm Tresen steht und dann kommt eine indische Person und dann kommt, keine Ahnung, jemand aus Südamerika. Und das waren so die Anfänge meiner Trainingstätigkeit in einem, ich sag mal, internationalen Kontext.
Mhm.
Was passiert denn da eigentlich? Und dann habe ich mich zum ersten Mal mit kulturellen Theorien und Modellen auseinandergesetzt und so weiter und so fort. So kam ich dann in das Thema rein.
Okay, also richtig spannend. Und was war so
die erste Herausforderung oder auch so ein Aha-Erlebnis, als du angefangen hast?
Naja, also Leute wollen Sicherheit und das kriegst du halt über Do's and Don'ts.
Okay.
Ja, und...
Oh mein Gott, ey. Also das unterscheidet sich doch so krass sogar. Ich stelle mir jetzt einfach mal die Türkei als Landkarte vor, okay?
Ja.
Ich komme
ja.
aus Nordkurdistan, was jetzt Südostanatolien ist.
Ja.
Da sind manche Sachen in Anführungszeichen Ayyip, also eine Schande oder unverschämt, wo es in anderen Städte dort nicht ist. Also zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt mein Bein übereinander schlage,
ja,
ist das für sehr konservative Cis-Männer unhöflich von mir.
Ja.
So, wenn ich aus der Dusche komme und meine Haare nicht geföhnt sind, also meine Haare nicht trocken sind, ist das auch wieder eine Schande. Geh mal nach Istanbul, da wird niemand, kein Haar nach dir krähen, vielleicht in so modernen Stadtteilen, wenn du da mit nassem Haar rumläufst oder dein Bein übereinander schlägst. Und das finde ich halt irgendwie spannend, weil Do's and Don'ts, okay, so vielleicht kann man das ein bisschen allgemein halten, aber ich sag's dir, von Dorf, zu Stadt ändert sich das auch in der Türkei.
Aber jetzt sind wir mitten im Diversity Management drin,
ja,
oder im Thema Diversity. Also welche Signale lassen dich quasi eine Position finden?
Ja.
So, und eine Verhaltensweise. Und wie viel hat das mit deiner Identität zu tun? Also die Wechselwirkung zwischen den Rahmenbedingungen, die du in einem gegebenen Setting hast, und deiner eigenen Rolle und Identität und den dazugehörigen Verhaltensweisen. Also das ist ein dynamisches Thema.
Das stimmt voll. Also wo ich damals angefangen habe, es war ungefähr 21, da war ich in einem Unternehmen und war in so einer Diversity-Runde mit zwei anderen Leuten, die Interesse hatten. Das war übrigens eine Riesenkatastrophe. Also wir können entweder jetzt darüber reden oder ich halte mir das für größten Failures im Leben frei. Da war ich ja auch nochmal anders eingestellt. Also ich war total sensibel für alle östlich Migra-Themen oder auch ein bisschen slawisch und so, also alles, womit ich auch Zusammenhang ja. hatte, weil ich aus so einem sogenannten Brennpunkt komme. Daher kannte ich mich kulturell echt gut aus, hatte also interkulturelle Kompetenzen, wie man so schön früher gesagt hat. Aber hatte jetzt nicht so, also war zwar Unterstützerin, was Trans-Leute angeht, sodass ich immer darauf geachtet habe, wirklich genderneutral zu sprechen und ähnliches. Aber trotzdem habe ich manchmal so Marginalisierung gegen Marginalisierung so abgewogen und habe eine Marginalisierung weniger problematisch gesehen als okay. die andere, wobei das nicht richtig ist. Ne? So, das war jetzt mein Anfang. Das hat sich ja entwickelt bei mir. Ne? Also ich hoffe, ich werde mich auch mal weiterentwickeln. Ich war zu dem Zeitpunkt schon aufgeklärt her. Wir sprechen über 2021.
Ja.
Nichtsdestotrotz hatte ich immer noch das Gefühl, man müsste Migrantinnen aus dem Nahen Osten und vielleicht noch slawische Migrantinnen und so weiter mehr unterstützen, als zum Beispiel die ganze Gender-Debatte und die Queer-Community. Und das war halt so ein Ding, das ich einfach in mir hatte. Bin ich darauf stolz?
Ja.
Nein. Habe ich mich entwickelt? Ja, zum Glück. Aber das meine ich halt, also es ist so dynamisch. Ne? Man lernt immer wieder dazu. Also man kann nicht auslernen in dem Bereich.
Auf keinen Fall. Und jetzt ist das quasi auch die Überleitung zu so einem Begriff wie Intersektionalität.
Ja.
Ja, so, und mir ist das Gleiche passiert, ja, dass ich bestimmte Merkmale gerankt
ja.
habe. So, du kommst dann in so ein Battle von Diskriminierung rein,
ja.
was überhaupt keinen Sinn macht,
ja.
Ne? Sondern wenn ich mit einer intersektionalen Perspektive da drauf gucke, dann schaue ich mir, also, und jetzt drehen wir das nochmal in unternehmerischen Kontext mit KPIs. Lass uns auf die Zahlen schauen. Haben wir die richtigen KPIs? Also senken wir Hürden für bestimmte Gruppen, die unterrepräsentiert sind?
Ja.
Welchen Bias tragen wir alle in uns?
Ja.
So, welche Vorurteile, wie spielen die eine Rolle in einem organisationalen Setting und so weiter? Natürlich habe ich die auch. Haben wir alle. So, aber sozusagen die Bereitschaft mitzubringen, sich selbst anzugucken und das System anzugucken und dann eben Lösungen zu schaffen, die allen Menschen gerecht wird.
Ja.
Ich glaube, das ist das Ziel.
Ich glaube auch, also das ist auch wichtig, dass wir solche Erkenntnisse machen. Zum Beispiel, dass eine Beri hier sitzt als mehrfach marginalisierte Person und trotzdem erzählen kann, dass sie selber diskriminierend war. Und ein Christian als Repräsentation aller Cis-Männer
Hier sitzt
alten Weißen.
Alten Weißen. Ich wollte es nicht so sagen, du hast es gesagt. Danke, dass du quasi auch zeigen kannst, wie ein alter weißer Cis-Mann auch sein kann. Ne? Das ist immer sehr wichtig. Sag mal, wie hat sich für dich das Diversity-Management in den letzten Jahren verändert? Also was ist aus deiner Sicht so die größten Fortschritte und wo siehst du immer noch Missstände?
Ja, also ich sag mal so, in Deutschland hat es ja nochmal verschiedene Strömungen gehabt. Also aus dem Grundgesetz heraus ist die Gleichstellung der Geschlechter ein wesentlicher Aspekt. Ja. Und deshalb hast du sehr viele Gleichstellungsbeauftragte in Unternehmen, in Behörden etc. gehabt.
Sehr paritätisch, ne? Okay. Also genderparitätisch, ja.
Genau. Und das war auch der Fokus. Ja. Und mit dem AGG auf Grundlage von 4 verschiedenen EU-Richtlinien dann in nationale Gesetzgebung 2006 gebracht, kamen dann andere Merkmale dazu. Und dann hat einfach die Person, die das sowieso schon ausgefüllt hat, eine weiße Frau, die zusätzlichen Merkmale als ihr Aufgabengebiet erhalten. Bin jetzt sehr plakativ, ja, aber historisch gesehen ist es der Verlauf gewesen.
Lieben aber unsere ZuschauerInnen, also kein Problem. Wir sind unverschämt und unbequem.
So, das ist so ein historischer Stand.
Ja, sehr spannend.
In Deutschland. Das andere ist, dass du sehr viele Tochtergesellschaften von amerikanischen Unternehmen in Deutschland hattest, die ihr eigenes Diversity Management Ende der 90er, Anfang der 2000er nach Deutschland gebracht haben.
Ja, stimmt.
Und dadurch schon mal einen anderen Fokus gesetzt haben, der eben aus einer Bürgerrechtsbewegung kam, ja, wo es um Race ging. So, was wir hier unter ethnischer Herkunft verorten.
Ganz genau.
Hautfarbe spielt kein Thema, in den USA schon.
Genau.
So, also da kommen andere Themen mit ins Diversity Management rein und auch andere Praktiken, die es aus Amerika schon gab. Ja, ja, also dieser perfide Spruch von, also Make America Great Again, ja. Es gab über quasi die Bürgerrechtsbewegung den Slogan Make America Great. Und da ging es um Teilhabe für marginalisierte Gruppen.
Ja.
Ende der 60er. So, und Make America Great Again heißt, ich drehe das Rad zurück vor dieser Bürgerrechtsbewegung.
Ja.
Das ist einfach.
Ja, definitiv. Also ich habe dazu total viele Gedanken gerade. Das erste ist, ich werde euch in den Shownotes hinterlassen, was der Unterschied zwischen Social Race und dieser Race-Begriff aus Amerika ist versus in Deutschland. Also nicht, dass ihr das irgendwie mit Rasse verwechselt, weil Rassen gibt es nicht, keine menschlichen Rassen. Das hinterlasse ich aber in den Shownotes, weil es ist sehr intensiv, aber es gibt einen richtig guten Artikel dazu. Habe ich übrigens wieder von Esma Hangamgami gelernt. Die ist ja meine, Lehrkraft im Bereich Diversity Management. Genau, und der zweite Punkt ist mit den Bürgerrechtsbewegungen. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig zu betonen, weil ich nehme ja jetzt auch an, AGG und so weiter, das kommt ja aus EU-Recht. EU-Recht entsteht ja durch Beschlüsse, durch Urteile. Also wer weiß, was für Urteile dahinter stecken. Wenn man sich mal damit befassen würde, was für Urteile dahinter stecken, woher dieses, also die ganzen Gesetze kommen, dann hat man auch ein ganz anderes Gefühl für diese Themen. Zum Beispiel zurück zur Bürgerrechtsbewegung, Black Lives Matter, als George Floyd, rest in peace, getötet wurde von Polizisten, gab es einen mega Aufruhr. So ist es auch zum Beispiel in Frankreich, wenn da was passiert. Da sind auch Feuerwehrkräfte und Polizisten mit euch auf der Straße. In Deutschland hatten wir jetzt zum Beispiel den Lorenz-Fall, ja. Wir haben davon sehr viele Fälle. Lorenz ist kein Einzelfall, ne? Was ich damit sagen will, ist, ich finde, der Druck in ein paar anderen Ländern ist nochmal anders auf die Unternehmen als bei uns in Deutschland. Also in Deutschland ist das immer sehr, sehr regel- und gesetzorientiert und nicht sehr viel, also nicht viel durch Druck der Gesellschaft. Oder hast du eine andere Ansicht da?
Ich sag mal so, du hast ja gefragt, wie Diversity oder Diversity Management sich in Deutschland so historisch bewegt hat. Tatsächlich MeToo 2017 war schon ein Punkt.
Okay.
Aber also unsere Anfragen, also wir sind mit nicht mit der Diversity Academy, aber mit Third Culture 2013 gestartet. Also Lina kann heute nicht dabei sein, aber die Anfragen waren so Feuerwehranfragen.
Stark.
Ja? Ja, so der Inder redet nicht mit der Frau. So fixend. Ja.
Sehr
So.
spannend.
Und die Anfragen seit George Floyd sind sehr viel ernsthafter. Dort, also Black Lives Matters war eine globale Bewegung. Du hattest Demonstrationen in Tokio, in Berlin, in New York, in Washington, in Südamerika, überall. So, das heißt also, die Durchdringung von oder die Sensibilisierung für bestimmte Diversity-Themen, die war dann gesellschaftlich einfach sehr viel breiter diskutiert worden. Und das hat die Anfragen von Unternehmen auch noch mal ernsthafter gemacht. Das ist so meine
Sagst du
Wahrnehmung.
also,
Jan?
dass zum Beispiel, ich wag mich kaum so zu bezeichnen, aber dass zum Beispiel mein Internetaktivismus und der von anderen hilft, dann doch in dem Bereich?
Ich würde sagen, hey, es gibt keinen Lonely Player mit einer einzigen Lösung für diese Diskriminierung und Benachteiligung, sondern du brauchst Menschen, die auf der Straße
Ja,
sind.
verstehe.
Ja, du brauchst aber auch, sage ich mal, du hast deine Herkunft vorhin beschrieben und das sind ja sehr, also du bist sehr sensibel für Signale und was jetzt quasi wie bewertet wird von außen. So, und in Unternehmen hast du Personen, die sehr strategisch agieren, also die sowohl aktivistische Elemente mit reinbringen, und das ist für mich Diversity Management. Du schmälerst die Macht der dominanten
Ja,
Gruppe.
was wehtut,
So.
natürlich für die dominante Gruppe, ne?
Ja.
Also es ist, als ob man
Ja, genau.
jemandem was wegnimmt, ne? Deswegen,
Ja.
ja.
Und diese Personen in der Organisation, die müssen sehr
Ja.
strategisch denken. Was gibst du diesen alten weißen
Ja,
Männern?
ganz genau.
So, wo kann man quasi strategisch Vorteile besprechbar machen und dadurch aktivistische Elemente in die Organisation reinbringen? Und das ist eine sehr anspruchsvolle
100
Aufgabe.
Prozent. Darüber hatten wir ja bei
Ja.
Obi gesprochen,
Ja.
weil ich zum Beispiel wenig direkt mit Diversity-Begriffen arbeite. Ich versuche
Ja.
wirklich immer, wie soll ich das sagen, es so zu verkaufen. Also erstmal, wenn ich etwas verkaufe, was mit Diversity, ui, zu tun hat, dann ist es ja trotzdem ein Vorteil für die MitarbeiterInnen und für das Unternehmen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie was Falsches verkaufe oder was Schlechtes oder ne, dem Unternehmen
Ja.
schade. Aber ich versuche immer, die Vorteile des Unternehmens klar zu machen. Ne? Also wenn es zum Beispiel um Reverse Mentoring geht, für mich ist es eine ganz klare Diversity-Maßnahme, weil es geht um
Auf jeden
Klassismus, es
Fall.
geht um Altersdiskriminierung auf beiden Seiten, von jung bis alt. So,
Ja.
ne, es geht um Teilhabe und ähnliches. Wenn ich jetzt anfangen würde und sage, diese Diversity-Maßnahmen würde ich gerne vorstellen, hört mir niemand zu. Wenn ich aber anfange und sage,
Ja.
hey, wir haben hier total viele großartige Talente, die schon lange in dem Unternehmen sind und die ihre Erfahrungen teilen könnten, sodass wir die jüngeren MitarbeiterInnen mehr an uns binden, dann hört man mir eher zu, weil Fluktuation, Employee
Ja.
Engagement und sämtliche anderen Dinge, die irgendwie damit verzahnt sind, sind teuer. Also wenn ich Leute habe, die innerlich gekündigt sind, Leute habe, die ständig gehen, ne? Also so Positionen immer
Ja.
schwer besetze, das ist teurer, als jetzt anzufangen mit Reverse Mentoring. Man hat eine Stunde pro Monat erstmal nur oder weiß es ich, ne? Und tauscht sich aus. Aber ich würde da halt zum Beispiel
Ja.
nie direkt die Diversity-Keule schwingen, wenn es nicht sein muss. Also wenn das Unternehmen nicht sensibel ist für dieses Thema, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, und jedes Unternehmen hat eine andere
Richtig.
Historie, Branche, Größe. Und ja, du hast die Punkte benannt. Also wie lange ist eine Stelle unbesetzt? Das kostet
Ja.
Geld. So. Also ich habe jetzt Unternehmen aus der Immobilien- und Finanzbranche begleitet. Ja, hey, die haben so eine krasse Fluktuation von Frauen, also High Potentials, die nach 2 Jahren weg sind. Hey, fang an, die Dinge zu
Ja,
messen.
definitiv. Also Zahlen tun,
Führe,
messen weh.
Ja, für Exit-Gespräche
Ja.
rein, ja. Also mach Dinge, die dir helfen zu verstehen, warum diese Menschen gehen und nicht bei dir bleiben wollen, warum du nicht so geil bist als
100%.
Arbeitgeber.
Definitiv. Bedeutet das auch für dich quasi wirksames DEI-Management-Unternehmen? Also was unterscheidet für dich so bloß mitmachen und woran erkennst du echte Bemühungen?
Oh. Also, das ist manchmal schwer zu erkennen,
Ja.
glaube ich. So, weil das nicht
Ja.
eindeutig ist. Jetzt können wir vielleicht zu Backlash.
Ja, dann fangen wir mit Backlash an. Wie geht's denn mit dem aktuellen Backlash um? Was sind so deine Beobachtungen in den Organisationen
Naja.
gesellschaftlich?
Also du hast ja erst die Frage gestellt, wie kann ich das erkennen? So, und der Backlash knüpft, glaube ich,
Ja.
daran an. Wie gehen Unternehmen damit um? Werden die Programme fortgeführt und bekommen ein anderes
Ja,
Label?
das habe ich oft
So?
gesehen.
Ja. Dann denke ich, okay, ihr wollt die Dinge, die Maßnahmen, die Programme fortführen, aber sage ich mal jetzt nicht in vorderster Front stehen.
Ja.
Und da positionieren sich die Unternehmen ja auch sehr,
Ja.
sehr unterschiedlich. Manche sind bereit, KundInnen zu
Ja.
verlieren. Und sehr viel aggressiver, in Anführungszeichen, die EI
Ja,
hochzuhalten.
habe ich auch beides gesehen,
Ja,
ja.
ja, und ich meine, wenn du jetzt an Harvard denkst, du hast überhaupt keine Chance, als da wirklich konfrontativ dagegen zu
Ja.
gehen, anstatt quasi eine Umetikettierung vorzunehmen und unterm Radar trotzdem
Ja.
weiterzumachen. Und deshalb ist es auch so schwer zu erkennen, ob jetzt Unternehmen da intrinsisch motiviert sind und ernsthaft ihre Programme führen oder ob es nur die letzten Jahre eh Fassadenpolitik war. Dann, also da braucht man, glaube ich,
Ja.
messbare, also Größen, mit denen man dann umgehen muss und ja, ist nicht so einfach zu
Ja.
erkennen, würde ich
Darf ich
sagen.
über ein Ereignis reden? Also ich bin jetzt die unverschämte Person.
Ja,
Genau, ich
bitte.
war vor circa einem Monat bei der Hochschule Fresenius als Gastdozentin
Ja.
und habe über Diversity
Ja.
Management geredet und habe auch als Best Practices und Business Cases, SAP und Zalando mitgebracht. Eine
Ja.
Woche danach hat SAP. Es ist so traurig, weil ich habe das als Best Practice genannt. Das regt mich so auf. Hat SAP halt
Ja.
Maßnahmen zurückgezogen, gerade auch auf dem also auf der amerikanischen Website, glaube ich, sind Sachen entfernt worden und so. Auch dahinter lasse ich das gerne in Show Notes. Aber es ist wirklich sehr bezeichnend, ne? Weil SAP war ja so eine Vorreiterin. Das
Ja.
gibt's gar nicht. Also ich habe ja SAP richtig geliebt dafür, was sie machen. Und die machen ja immer noch gute Arbeit.
Ja.
Aber es sind halt Sachen, die sie halt ja zurückgezogen haben oder anpassen. Und das setzt natürlich auch ein Zeichen. Wiederum habe ich eine Freundin, ich möchte jetzt nicht sagen, wo sie arbeitet, weil vielleicht will sie nicht, dass ich das teile. Ihre Rolle wird jetzt umbenannt von Diversity Management zu Culture and Impact, glaube ich. Und auch generell Diversity wird umbenannt zu Culture and Impact. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, wenn wir es nicht Diversity unbedingt nennen, weil im Endeffekt ist das Impact-Arbeit. Also ich finde das irgendwo sehr unterstützend. Solange sich nicht die Aufgaben ändern, der Fokus sich ändert oder ähnliches und man das wirklich nur macht, weil man irgendwie tatsächlich halt total Nordamerika gebunden ist und den
Ja.
MitarbeiterInnen immer noch einen Job, ne, ermöglichen will, habe ich da auch nicht so viel
Ja.
gegen zu sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich sag's mal so, Lilly Zeng ist
Ja,
bestimmt ein
kenne ich
Begriff.
durch dich vor allem, ne? Hast du sehr oft zitiert.
Ja. They unterscheidet zwischen Output und Outcome. So. Und Output wäre eine Dienstvereinbarung, irgendeine Maßnahme, die du implementierst. Und Outcome wäre, hey, hat sich sozusagen die BPOC-BewerberInnenanzahl
Ja.
erhöht durch diesen Output. So. Das wäre der Outcome. Hey, wir haben mehr Bewerbungseingänge.
Ja.
So. Dann kannst du es messen und sagen, der Output hat gut
Ja.
funktioniert, weil es zum Outcome geführt hat. Und das wäre, glaube ich, auch So, wenn wir jetzt über Erkennbarkeit von DEI-Maßnahmen reden, auch ein Aspekt, reden wir über Output oder Outcome oder in der Wechselwirkung? Wie gehen Unternehmen
Ja,
damit um?
spannend auf jeden Fall. Also mir hilft richtig die Perspektive von dir, also um das so ein bisschen einzuordnen. Hat sich denn deine Perspektive so im Laufe der Zeit verändert? Also gab es Themen, die du früher anders angeordnet hast, darüber haben wir auch geredet. Also was ist so eine größte Lernkurve
Ja.
bisher?
Ja, also ich habe ja früher geglaubt, dass ich so toll in Workshops und Trainings
Ja.
bin und irgendwie eine gute Bindung aufbaue. Mache ich bestimmt auch. Ob ich jetzt so toll in Trainings und Workshops bin, na, ich glaube, es gibt andere, die sind besser. Keine Frage, aber ich habe zumindest geglaubt, dass mein Engagement andere Menschen intrinsisch motiviert, sich mit dem Thema be zu beschäftigen und dass das einen Impact hätte in der Organisation. Das glaube ich heute nicht mehr. Ja, hey, du wirst, weißt du, früher bist du für dieses Fix-It, dieses Feuerwehrding gebucht worden, für eine Einzelmaßnahme und du hast dir voll die Mühe gegeben, hast dich eingearbeitet, hast Engagement gezeigt und hast die Leute mitgerissen, die waren auch begeistert. Aber die Struktur fehlt, dass diese
Dran hängt,
Begeisterung
ne?
auch irgendwie tragen kann. Die
Ja.
Nachhaltigkeit fehlt. Und da würde ich sagen, mit Natasha Kelly, strukturelle Probleme brauchen strukturelle
Ja.
Lösungen. So. Und das ist heute meine
Hast eine sehr
Überzeugung.
tolle Person genannt. Auch die verlinke ich in den Shownotes, genauso wie die Design. Ich hatte mit dir ein ganz witziges Gespräch und hier ist wieder die unverschämte Hostin. Wir haben über Intersektionalität und Feminismus geredet nach der Breakthrough Series in Obi. Das heißt, es war nicht mehr damit zusammenhängend. Wir haben gegessen. Es war unsere Freizeit. Also
Ja.
es hat nicht so zu irgendeinem
Ja.
Unternehmen hier zu tun, okay? Und da habe ich auch gesagt, was mich am meisten nervt an Unternehmen ist ganz viel Binarität. Ja, also dass man zum Beispiel viel auf Geschlechtsparität schaut. Und das ist für mich auch so ein Ali-Schwarzer-Feminismus ist. Und das ist halt dieses,
Ja.
ich sehe halt nicht Trans-Leute mit inkludiert und ähnliches. Und irgendwo verletzt mich das, also auch im Namen meiner Freundinnen und auch Bekannten und was weiß ich, dass sie halt nicht mit inkludiert werden. Dazu hattest du einen Take, der so mit mir resoniert hat, dachte ich mir so, boah, Chris hat so recht gut, dass ich mit ihm auch rede, weil also sagen wir mal jetzt, die Leute in meinem Alter, in meiner Community, in meiner Blase, das hat ja auch vielleicht teilweise gar nicht mit dem Alter zu tun, sie sind sehr, sehr streng, haben richtig krasses Bullshit-Radar. Aber ich weiß nicht, und das schiebe ich jetzt auf mich, ich möchte niemanden mit reinziehen, ob sie holistisch manchmal auf Dinge gucken. Und da hast du mir halt geholfen, da hattest du was gesagt. Ich weiß nicht, ob du dich daran änderst, sonst übernehme ich das gerne. Ach
Ja,
so,
bitte,
okay, du
bitte
hattest
übernimm mal.
gesagt, Biri, ich verstehe voll, woher du kommst und ich sehe das genauso. Also wir müssen wirklich intersektional denken. Aber zum Zeitpunkt, wo Ali Schwarzer mit dem Feminismus angefangen hat, das war der Zeitpunkt, wo es genau richtig war und angekommen ist. Das heißt, hätte sie da halt noch andere Dimensionen reingespielt, wäre sie vielleicht gar nicht gehört worden.
Ja,
Ja.
ich kann mich erinnern jetzt, danke. Aber sie ist
Ja,
stehen
leider.
geblieben.
Das hast du auch gesagt. Ja.
Na, so. Und wenn wir das weiterdenken, also das hat ja auch, also gutes Diversity Management schafft Räume, wo Menschen sich mit ihren Identitäten
Ja.
zeigen können. Und du hattest das jetzt in Bezug auf, sage ich mal, sexuelle Identität oder Orientierung ja sozusagen sehen können, dass wenn die Offenheit und Queerness ist halt eben eins der nächsten Themen nach Gender, die in Deutschland einen größeren Raum
Ja.
bekommen haben oder diese Räume auch erkämpft wurden, ja, so. Und deshalb trauen sich auch mehr Menschen, queer sich zu zeigen, uns eben nicht zu verbergen. Also Identity Covering ist ja ein großes Thema. Und bei Transmenschen, das ist ja historisch aus meiner Sicht sehr viel später gesellschaftlich diskutiert worden, da sind die Rahmenbedingungen immer noch so, dass sehr viel Hass und Gewalt den Menschen
Ja.
entgegengebracht wird und viele Menschen weiterhin ihre Identität
Ja.
verstecken müssen, wollen. So. Und aber da geht es eben, diese Räume zu öffnen und auch Bewusstsein zu schaffen in Organisationen, in Gesellschaft per
Ja.
se, klar. Und damit da keine, also du hast ja auch einen internalisierten, also
Hast
Homophobie
du, also hab ich, hatte
oder
ich, ja,
ja,
also
so,
ganz schlimm.
also so, und diese Auseinandersetzung hat Ali Schwarzer, würde ich behaupten,
Ja.
nie gemacht. Du bist ja ständig in der Wechselwirkung zwischen deiner Identität, deiner Prägung, deinen Vorurteilen und den sich veränderten
Ja.
Rahmenbedingungen, ja, wo neue Themen in der Gesellschaft
Ja.
reingebracht werden. Die musst du führen. Was bedeutet
Ja.
das für mich? Wo positioniere ich mich? Und so weiter und
Ja.
so fort. Also das, ja, und deshalb ist heute dieser Feminismus einfach nicht mehr
Ja.
tragfähig, sondern du musst ihn intersektional denken und queere Menschen, Transmenschen, intersexuelle Menschen einfach
Richtig.
mitdenken,
Ja.
wenn du über
Ja.
Feminismus redest.
So, Intersexuell habe ich auch noch intergeschlechtlich gehört. Also vielleicht mache ich auch nochmal den Unterschied in Shownotes, dass das so ein bisschen klar wird, weil ich selber damit auch manchmal hadere, also bei den Begrifflichkeiten. Da hatte ich richtig Glück, weil ich mit in der Diversity Manager-Innen-Ausbildung mit Jan Boris, Ann-Kathrin Reetz war und gleichzeitig mit Kevin Meister. Und die haben mich da sehr gut aufgeklärt. Genau, aber ich hinterlasse das nochmal in den Shownotes. Jetzt, wo wir so, also ich habe ein bisschen über meine Bubble geredet, ja, und über die alten Aktivistinnen oder die früher halt sehr bekannt waren für ihre guten Akte, die vielleicht aber ein bisschen stehen geblieben sind. Was wünschst du dir denn für die nächste Generation von DEI-PraktikerInnen? Also welche Haltung, welches Wissen, welche Fähigkeiten braucht es aus deiner Sicht, um die Arbeits also um die arbeitszukunftsfähig zu gestalten?
Wow. Also Haltung ist wichtig. So. Es gibt so ein paar, ich sag mal so ein Skillset, so Schlüsselqualifikationen, die diese Personen mitbringen sollen. Also
Voll.
Ambiguitätstoleranz ist für mich einfach so eine
Ja.
Megakompetenz. Du wirst fast zerrissen
Ja.
als Person, ja, und versuchst dich selbst zu
Ja.
positionieren und irgendwie alles mitzudenken. Und gleichzeitig musst du vielleicht in deiner Rolle eine Entscheidung treffen. Und es war vielleicht auch
Ja.
nicht die beste Entscheidung. Also das ist so eine Mega-Kompetenz, die ich allen DEI-Practitioner wünsche, dass sie sozusagen sich bewusst in Situationen reinbegeben, wo ihre Ambiguitätstoleranz länger als eine
Ja.
Sekunde dauert.
Ja, sehr, sehr wichtig, dass man auch so Gleichzeitigkeiten einfach aushält. Ne? Es ist hart, es ist aber so.
Ja.
Hast du das Buch von
Ja.
Sarah Cordivano gelesen? Okay, Sarah Cordivano hat auch auf ChatGPT ihr eigenes GPT im Bereich Diversity Management. Und ich,
Ja.
das ist das allererste Diversity Management Buch, was ich gelesen habe. Davor habe ich von Tupoka Ogete Exit Racism gelesen, aber das war ja nicht Diversity Management per se, sondern mehr Antirassismusarbeit. Das hat mir übrigens sehr geholfen zu diesem einen Fall, wo ich gesagt habe, das werde ich nochmal in einer anderen Folge besprechen. Deswegen, ne, haut in die Shownotes, haut in die Kommentare, da ich hier auf Spotify und Instagram und LinkedIn, ob ihr das hören wollt. Auf jeden Fall zu Sarah Cordivano. Sie hatte da drei Sachen genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Das eine ist, was sie gesagt hat, Haltung. Das zweite ist, dass man sehr gut analytisch arbeiten kann. Ne? Also KPIs, Kennzahlen,
Definitiv,
A
ja.
und O. Das ist
Ja.
das, was du machen musst. Und das Dritte ist, dass man halt strategisch arbeitet, weil Aktivismus ist wichtig. Du wirst aber ausbrennen mit deinem Aktivismus. Das wird nicht reichen. Es kann sein, dass Leute gerade Diversity Manager in Stellen besetzen, wo du denkst, das sind für mich aber keine Aktivistinnen. Das sind für mich Leute, die machen schon in ihrer Freizeit gar nichts dafür. Aber vielleicht sind es auch
Ja.
Leute, die genau wissen, wie sie mit der Geschäftsführung zu reden haben, wie sie die überzeugen, wie sie vielleicht ihr Aktivismus nicht in den Vordergrund stellen, sondern ne, eher immer am Unternehmen bleiben. Also
das ist auch für diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, dass man denkt, das muss nur aktivistisch sein. Nein, es muss ein Misch, ne, aus drei Sachen sein. Das hatte mir erstmal noch eine Ausbildung beigebracht, Christian. Das eine ist die soziale Komponente, das andere ist die ökonomische Komponente und das dritte ist die rechtliche Komponente. Und sogar das vierte ist der integrative Ansatz von den dreien. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich das auch vor Augen hält.
Ja. Also das sind Megaskills. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du das nochmal runterbrichst auf einer persönlichen Ebene, damit hatte ich ja angefangen, mit Ambiguitätstoleranz. Also kenne dich selbst. Also so. Also das Biografiearbeit. So, Selbstreflexion. 100%. Und das, was du gesagt hast in der Kombi, das ist ein Skillset, damit wirst du performen.
Ja, definitiv.
Ja.
Christian, wir sind fast am Ende. Ich habe ein paar Sachen zu sagen, aber die letzte Frage, damit wir hier auch vielleicht so ein bisschen positiv beenden. Ich glaube schon, dass wir auch die Leute so ein bisschen Stimmung gemacht haben, aber trotzdem ist mir immer wichtig, dass wir ein bisschen so positiv sind. Was macht dir Hoffnung gerade?
Oh, also ich glaube, es gibt ganz viele Stakeholder im DEI-Bereich, die einfach jetzt nochmal eine extra Portion Motivation auch getankt haben, jetzt erst recht, also jetzt geht's los. Also ich habe doch nicht mein Leben lang irgendwie für irgendwas gekämpft und sage dann tschüss, ich mache das nicht mehr, sondern lass uns, ich sehe auch so, also Bündnispartnerschaft.
Ja, das ist super, das ist ein super Begriff. So. Perfekt, sehe ich auch.
Ja. Ja, also dass du aus deiner eigenen, sag ich mal, eindimensionalen DEI-Bubble rauskommst. Du brauchst die LinkedIn-Community, definitiv. Es gibt so viele geile Leute, die haben noch nicht mal ein LinkedIn-Profil und die machen sehr wirksame Arbeit. Die kennt niemand. Ja. So, die kennt niemand, aber die performen so gern. Also es macht mir Hoffnung, dass die Leute sozusagen diese Partnerschaften suchen.
Ja.
Ja, dass sie aus einer Haltung in eine Handlung kommen.
Ja.
So, und vielleicht jetzt nochmal so zur Diversity Academy. Ich möchte an Struktur arbeiten.
Ja, vielleicht richtig gut, Christian.
Ja, die Academy soll an Struktur arbeiten mit belastbaren Zahlen und das Geschäftsmodell wird digitalisiert werden. So, ich sag mal, es ist ein Analyse-Tool, eine Gap-Analyse. Ich meine, die Charta der Vielfalt hat jetzt vorletzte Woche da ein Modell vorgestellt, basierend auf der ISO 30415. Unser Analyse-Tool nutzt auch dieses, sage ich mal, DEI-Framework als Grundlage, bereitet das nochmal ein bisschen anders auf.
Ja.
Also da gibt's Ansätze, sozusagen strukturiert mit Frameworks zu arbeiten, die dann auch den Unternehmen Handlungsoptionen eröffnen. Und dann bist du jetzt nicht in deinem Fachvokabular drin, sondern hast du, ich sag mal, klassisches HR-Vokabular, Fachkräftesicherung, Mitarbeitendenbindungen, Recruiting-Strategien, etc. etc.
Und das geil, ich liebe es jetzt schon, was ich höre.
Und das ist so viel anschlussfähiger als das Vokabular, das wir sonst nennen.
Ja.
Man muss halt abwägen, in welchen Bereichen welches Vokabular auch dann inklusiv ist.
Ja, einfache Sprache, ne? Also ich, kurzer Kontext, als ich 16 war, durfte ich ja schon wählen. Ich weiß nicht mehr, welche Wahl das war. Es war aber jetzt nicht die Bundeswahl, aber irgendeine Wahl war es, Europawahl oder ähnliches. Ich habe immer die einfache Sprache genutzt, die auf dem Website hinterlegt war. Nicht, weil ich irgendwelche Behinderungen habe, sondern weil ich den klassistischen Kontext habe, dass ich zwar mich total angepasst habe, dadurch, dass ich auf dem Gymnasium war und voll viele Wörter gelernt habe, aber die reichen ja trotzdem nicht. Manchmal braucht man auch die einfache Sprache, um Sachen zu verstehen. Ich lese total gerne auf einfacher Sprache Sachen und das ist super wichtig. Also wie könnte ich hier mit 1000 Fachbegriffen rumwerfen und damit zeigen, dass wir eine Expertise haben? Das ja. bringt aber nichts, wenn ich dann von auch den ZuhörerInnen gespiegelt bekomme, hey Leute, wir haben nichts verstanden. Deswegen haben wir auch so fette Shownotes, die gehen wirklich so lang, wo wir alles nochmal erklären und manchmal auch die Begriffe nochmal erklären. Also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich einen Begriff benutze, versuche ich das sofort zu erklären. Wenn Mimi merkt, dass ich einen Begriff benutze oder Mimi einen Begriff benutzt, versucht sie es auch zu erklären. Ja. Wir werden darin natürlich hoffentlich besser, aber voll der gute Hinweis noch. Genau, ich liebe richtig die Entwicklung von der Diversity Academy. Also es klingt super.
Ja, danke schön. Hey, das Interview war, wir sind fast am Ende, ne? Ja. Aber ich muss doch irgendwas raten, ne?
Du, ich habe noch ein paar Sachen. So, das erste ist, Leute, warte, Trommelwirbel. Diversity Academy ist unser Sponsor ab sofort. Ich weiß nicht, ob das unsere Sponsorin ist, ob wir die Diversity Academy weiblich machen sollen oder auch einfach genderneutral ist Sponsorin. Aber sie ist auf jeden Fall unsere Sponsorin für den Podcast ab sofort. Und wir sind sehr, sehr dankbar, Christian. Also freuen uns sehr, dass wir euch auf die Matte bringen. Wir freuen uns aber auch, dass ihr uns vertraut und dass ihr unsere Arbeit zu schätzen wisst. Und genau, ich freue mich richtig auf eine coole Zusammenarbeit. Das ist das Erste, was ich noch teilen wollte. Und das Zweite ist, ein Lied, ich hoffe, du kennst es, weil es geht halt, du hast ja erzählt, dass du aus der Arbeiterklasse kommst, also kennst auch den Klassismus und ähnliches und dass du mit Freundinnen, mit Freunden im Club warst, die nicht reinkamen und so. Und es gibt ein Lied, was ich sehr gerne höre als Motivation. Es ist eher ganz langsam. Also es ist jetzt nicht so ein krasses Hip-Hop-Lied oder so, sondern eher ein langsameres Lied, ist trotzdem Hip-Hop aus den 90ern. Ich gebe dir noch einen anderen Tipp. West Coast versus East Coast.
Okay.
Vielleicht kommst du drauf. Nenn mal ein paar Namen.
Also Tupac?
Nee.
Andere Seite.
Ja.
Okay.
East Coast.
Notorious?
Ja.
Okay.
It was all a dream. Kennst du das?
Okay.
I used to read World Up Magazine. Also ich schreib mal kurz It was all a dream. Was, wie das sieht über Peace, bevor ich hier... Ja, It was all a dream bei Biggie Smalls. Da erzählt Biggie halt, ne, wie er sich entwickelt hat, ne, also... Er sagt halt, es war früher so, dass er halt erst die Magazine gelesen hat und jetzt hängen die ganzen Bilder an der Wand, ne? Er ist jeden Samstag da und da und hat sich halt voll entwickelt. Und wenn du es halt nicht vorher weißt, weißt du es jetzt, ne? Und ich finde, das ist, also ich bin immer berührt von diesem Lied. Also ich höre das total gerne, weil du kennst es ja selber, Christian, wo wir herkommen, wo wir jetzt sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir es schon erreicht haben. Vielleicht zahlen wir irgendwelche Schulden noch ab, weil wir uns weiterbilden mussten oder unterstützen unsere Familien und so weiter. Also wir sind da vielleicht noch lange nicht da, wo wir sein möchten. Aber es ist halt unglaublich toll, wenn ich mit Menschen rede, wo ich weiß, sie verstehen Klassismus. Und das habe ich bei dir auf jeden Fall gemerkt, Christian. Da muss ich an das Lied von Notorious B.I.G. denken.
Und weißt du was? Nochmal so ein Schlusssatz. Also ich werde mir das Lied sofort nach dem Interview anhören. Also im AGG ist Klassismus einfach nicht justiziabel. Ja. So, das ist aber das größte Diskriminierungsrisiko laut OECD in Deutschland.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, also so. Und wenn du das nochmal intersektional denkst, mit ethnischer Herkunft oder lass es mit Behinderung oder sonst was sich überschneiden, du verschwendest so viele Menschenleben.
100%. Ja. 100%. Also die Leute, die ich kenne, die klassistisch aufgewachsen sind, die haben so krasse Skills, die so, also die es nicht gibt. Also die, wie sie ihre Eltern schon damit so Termin begleitet haben, wie sie alles geklärt haben und so. Das sind richtige MacherInnen.
Ja, ich meine, und das hat, jetzt, Lina ist nicht dabei, aber ich meine, das ist Teil unserer Familienstory. Das hat Einfluss über Jahrzehnte in deinem in deinem Selbstverständnis, wie du bestimmte Dinge bewertest. Das da, ich meine, das Ding ist, wir sehen ja die, die durchgekommen sind,
Ja.
die am Bahnhof sich quasi prostituiert haben, weil sie einen Traum gehabt haben, der dann sehr schnell zusammengefallen
Ja,
ist. Die sehen wir
das
nicht.
stimmt. Und da müssen wir auch immer dran denken, ne? Meritokratie schön und gut, aber man erreicht nicht alles durch viel harte Arbeit. Man erreicht es durch Netzwerke und durch ChancengeberInnen.
Hey, ich weiß nicht, wie viele Leute im Hintergrund bei mir gewirkt haben.
Ja.
Ich hätte auch am Bahnhof enden
Ja.
können. Weißt du so?
Ja. Bei mir
Also,
genauso.
dass es Leute gibt, die einfach nochmal da, ohne dass ich das wahrgenommen habe, so eine Hand gehalten haben, dass ich nicht umfalle.
Ja, das nennt man Sponsorship und es gibt echt viele Leute, ihr wisst das nicht, die hinter geschlossenen Türen richtig gut über euch reden. Also unterschätzt nicht die Macht der Netzwerke. Es ist leider ein Patriarchat so, ja.
Ja, vielleicht noch einen letzten Abschlusssatz. Ich hatte damals einen Werkstudent Psychologie in der Eignungsdiagnostik bei der Lufthansa.
Voll spannend, ich liebe den Bereich.
Ja, der hat mich gepusht, weil er mich kannte.
Krass.
Sonst wäre ich nie Trainer geworden.
Siehste? Krass,
Ja,
ein
und hey,
Werkstudent und du warst schon Vollzeitkraft, das ist krass.
so, also große Dankbarkeit, ja,
Ja.
weil sonst wäre ich aussortiert worden. Und hey, ich habe eine Grundausbildung Deutschland, also komplett umgeschrieben
Ja,
damals mit einer
krass.
Kollegin zusammen, mit sehr, sehr geiler Arbeit. Aber wäre dieser Mensch nicht gewesen und hätte mich sozusagen nochmal in die zweite Runde geschickt,
Ja.
ich wäre nie Trainer ge
Heftig.
geworden, ja.
Richtig geil. Also, wenn du noch Kontakt mit dem hast, Grüße gehen raus. Und Grüße gehen auch raus an Lina. Ich freue mich echt, wenn wir irgendwie nochmal zusammenkommen. Ich liebe eure Arbeit, deswegen danke euch beiden. Und Grüße gehen raus an Mimi. Schade, dass du heute nicht dabei warst. Ich weiß nicht, ob du es feierst, Mimi, aber alle, die zuhören, die das jetzt in 2, 3 Wochen, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, ich glaube in 2 Wochen oder 4, hören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit während Eid, denn heute ist Eid und für die einen heißt es Bayram, für die anderen, also für mich heißt es
Ja.
Jejun. Jejna ve Pirozbe. Eid Mubarak, Bayram ist
Ja.
kurz los. Frohes Fest, ich hoffe, ihr habt schön gefeiert und ansonsten an meine christlichen Freunde, schön Pfingsten.
Hey, eigentlich können wir zusammen feiern,
Ja, ist
oder?
so, ich liebe das, wenn Feiertage zusammenfallen, das ist einfach geil, das ist einfach ein Segen, wirklich.
Ja.
Genau, danke Christian für alles, es hat
Danke
richtig Spaß
dir.
gemacht und ja, wir
Ja.
werden noch viel von Christian und Diversity Academy hören. Danke nochmal.
Ja, bis
Bis
bald.
bald.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr zwischen den Folgen mehr von uns lesen wollt, könnt ihr uns gerne auf LinkedIn, TikTok und Instagram folgen. Wie immer freuen wir uns auch sehr über euer Feedback. Schreibt uns gerne einfach eine Nachricht. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr einen Blick auf unsere Steady-Page werfen. Den Link dazu packen wir in die Shownotes. Falls ihr neugierig geworden seid und mehr von Bex hören und lesen wollt, folgt Nims doch auch auf Instagram unter Bex_Riley und Minzgespinst oder Bex Runge bei LinkedIn.